Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute wollen wir fortsetzen, eine Episode mit Fachberaterinnen und Fachberatern, aber heute mit einem anderen Schwerpunkt. Das letzte Mal haben wir ja darüber gesprochen, was macht denn überhaupt eine Fachberaterin, ein Fachberater, wie werden Pflegefamilien unterstützt bei ihrer Aufgabe, Pflegefamilie zu sein. Heute wollen wir sprechen mit einem anderen Fokus. Wir wollen heute Rückschau halten auf viele Jahre Pflegefamilien sein und noch mehr Jahre als Fachberaterin. Und dazu habe ich eingeladen Ulla Brehm. Herzlich willkommen, Ulla.
Ja, hallo, Bertram.
Das ist total schön, dass du da bist und wir wollen sprechen über schwierige und schöne Erfahrungen. Wir wollen Hinweise geben auf den Doppelblick als Pflegemutter und als Fachberaterin. Und wir wollen schauen, wie es gelingen kann, Höhen und Tiefen zu meistern und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle das Scheitern anzuerkennen. Und ich habe ja immer so eine erste Frage und erzähl doch einfach mal, wie ist es dazu gekommen, dass ihr Pflegefamilie geworden seid?
Ja, das ist schon gleich eine gar nicht so leichte Frage, ja, weil wo fängt das an? Bei mir jedenfalls, das ist ja auch immer sehr individuell, das ist bei jedem anders. Und weiß nicht, bei mir, vielleicht schon bei meiner Geburt, keine Ahnung, durch meine Familiengeschichte. Und das ist, also meine Eltern hatten, ich habe 4 Geschwister und vor mir ist ein Geschwister gestorben. Da waren meine Eltern zu dem Zeitpunkt sehr traurig und eigentlich nicht auf noch ein Kind eingestellt, aber ich bin ja dann doch gekommen. Vielleicht war es auch mit 15, als ich im Bett lag und gedacht habe, was will ich werden? Mein Bruder hatte schon ganze Listen mit mir angelegt, welchen Beruf ich ergreifen könnte. Und mich dann irgendwie im Leben mit Kindern gesehen habe. Und vielleicht aber auch mit 17 in der Realschule damals, dass ich dann irgendwie auf dem Weg zum Bus das Gefühl von der Erleuchtung hatte, ich werde Erzieher. Das war für meinen Vater ganz furchtbar, als ich nach Hause kam. Aber da hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, ja. Und ich sah mich dann auch eher in der Heimerziehung als im Kindergarten. Und ja, und in der Heimerziehung, ach, habe ich gedacht, ich will die mit nach Hause nehmen. Das ist einfach anstrengend, hier immer Dienst und wieder heimgehen. Und habe dann gedacht, ja, das habe dann nochmal studiert und wusste dann irgendwie, ich will Pflegekinder haben. Und dann habe ich auch bei der Partnerwahl habe ich geguckt, macht der das mit?
Ja, spannend. Also diese Vielleichts, die du aufzählst, das waren ja jetzt mehrere. Das heißt, du würdest auch sagen, im Zusammenspiel sozusagen von diesen einzelnen Episoden, die haben letztendlich wahrscheinlich alle irgendwie dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist.
Naja, als junger Mensch denkt man ja, man entscheidet es selbst. Ja. Und muss ich was aussuchen und will es ja irgendwie auch gleich richtig machen. Und woher weiß man das? Und will Umleitungen vermeiden, Umwege, Rückschläge. Aber das geht ja gar nicht. Ja. Nö. Und jetzt bin ich ja schon eine ältere Dame. Und rückblickend formuliert man das sicher auch noch mal anders als in der jeweiligen Phase. Ja, aber rückblickend kann ich sagen, ach, das war kein Irrtum, das hat einfach einen roten Faden, das war einfach schon immer da und irgendwann war eine Zeit, da habe ich angefangen zu sagen, naja, ich mache das, was ich kann, was anderes kann ich gar nicht. Mhm. Wobei das ja auch relativ ist.
Mhm. Mhm. Und sag noch mal was zu dem die Kinder mit nach Hause nehmen.
Ja, also, ich meine, in der Erziehung, wie gesagt, das war mein Ding. Da habe ich gemerkt, hier bin ich total gerne. Und mich hat es interessiert, wie die sind und wo die herkommen und wie die sich benehmen und wie ich rauskriege, wie ich mich darauf angemessen einstelle. Und ich war 21, zunächst war ich einfach, also die Hälfte der Dienstzeit überfordert. Aber ich habe dann ja meine anderen jungen Kolleginnen gesehen und habe gedacht, naja, die können es auch, dann werde ich es wohl auch lernen, ja. Und ich habe natürlich von den Kindern auch immer schön, also die haben ja auch schöne Feedbacks gegeben oder die wollten auch den Kontakt mit mir, also die haben mich nicht abgelehnt. Und wenn die dann schwierig waren, ja, dann war so die Frage, wie geht sie jetzt wohl damit um? Und ich konnte damals natürlich nicht unterscheiden zwischen, ob die mich testen oder ob die jetzt gerade selber einen Ärger haben oder, ach, alles war Neuland, aber ich wusste, ich gehe da gerne hin. Und ich war da zu jedem Dienst bereit, früh, nachmittags, nachts, Wochenende. Und das ist dann anstrengend, wenn ich dann im Prozess war mit denen oder wenn ich bestimmte Ereignisse ein Stück weit begleitet habe und hatte dann Feierabend, habe dann ins Gruppenbuch eingetragen, was ich meinte, was da jetzt von mir mitzuteilen wäre. Aber ich konnte das nicht weiter begleiten. Ich musste dann gehen. Ich meine, ich konnte auch mit meiner Freizeit durchaus was anfangen. Ich habe dann sehr wohl auch als junger Mensch, also mir in meiner Freizeit viel gegönnt, was ich gerne gemacht habe an Bewegung und Sport und Leute besuchen, ausgehen, feiern. Aber trotzdem so dieses, immer wieder diesen Schritt mit den Kindern ein Stück zu gehen und dann Tschüss zu sagen, das hat für mich, fand ich nicht so schön. Das hatte ich so das Gefühl, ich würde sie mit nach Hause nehmen, das wäre mir lieber. Und wenn ich ich meine, das war Ende 1970, ja, da hatte man, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber wenn ich Wochenenddienst hatte, habe ich die in den VW-Bus gepackt und bin mit denen zu meinen Eltern auf dem Bauernhof. Meine Eltern wohnten zu der Zeit alleine in einem großen Bauernhaus und waren ja noch Tiere draußen und Garten und landwirtschaftliche Flächen. Und das war richtig gut, das war richtig schön. Dann waren wir das Wochenende, dann haben wir uns ein schönes Wochenende gemacht.
Da wart ihr schon sowas wie auch Familie, das war familiär.
Weiß ich, es war einfach, ich hatte so das Gefühl, da können wir das Wochenende, da haben wir mehr Raum und Gelegenheit, das individuell zu gestalten, als in der Gruppe des Kinderheimes. Das war ja noch ein Kinderheim mit 4 Gruppen, 2 Etagen. Und das habe ich ja wahrscheinlich nicht immer so gemacht, aber oft, wenn sich das anbot, und meine Eltern hatten komischerweise überhaupt nichts dagegen, ja. Und mein Vater, der das ja nicht gut fand, dass ich in der Heimerziehung arbeite, der fand das irgendwie sozial nicht so wertvoll. Der hätte lieber gehabt, ich wäre Chefsekretärin bei Raiffeisen gewesen. Aber der hat das trotzdem also der war total nett mit den Jungs, mit den Kindern. Der hat die dann auch was machen lassen, mit in den Stall genommen, mit in die Werkstatt genommen und
plötzlich auch eine Beziehung aufgebaut zu den Kindern. In
also das Menschliche, das ging immer. Und das war dann schon ein bisschen so, wo ich dachte so, also wo ich ja gemerkt habe, es ist einfach natürlicher, wenn wir da sind, weil dann kommt nicht das Essen aus der Zentralküche, dann versorgen wir uns selbst und allerlei Tagesablaufabsprachen sind waren nicht so dem Gruppendienst unterworfen. Und nö, ja, habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht, wie das war, das ist jetzt, wo du fragst. Und dann habe ich aber in der Heimerziehung, dann habe ich gemerkt, das interessiert mich und das will ich, da will ich noch mehr. Und dann habe ich noch mal studiert, ein Aufbaustudium. Das bot dann die Fachhochschule in Kiel an für Erzieher mit Berufserfahrung. Und das fand ich auch attraktiv, noch mal weit weg zu gehen, in den Norden zu studieren, mir als junger Mensch dann noch was zu gönnen. Aber auch da habe ich dann schon so geguckt, dass ich neben allen anderen Fachrichtungen, die ich so nicht kannte, auch einen zweiten Schwerpunkt in der Heimerziehung und in der, in dem Annehmen von Kindern belegt habe, um mich da einfach umzuhören. Ich war da einfach sehr neugierig in dem Bereich. Was gibt's da? Was sagt die Literatur? Was sagen die Erfahrungen anderer Leute? Und ja, aber nach dem Studium habe ich dann zunächst dann doch erst nochmal in, da ging es darum, eine Stelle zu haben, Geld zu verdienen. Und da habe ich in der Neurologie gearbeitet, habe Gedächtnistraining gemacht mit Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen dann beeinträchtigt waren durch Schlaganfall oder Unfall. Oder ja, das war auch interessant, aber schnell für mich ein bisschen langweilig, weil ich wusste schon, im Februar, wie das Jahr läuft, wann ich Urlaub habe. Und das war immer der gleiche Rhythmus, immer die gleichen Arbeitszeiten, immer. Das ist, ich, die Patienten haben mir gut getan, weil das waren ja dann immer wieder auch andere, aber der Ablauf selber. Und da bin ich dann unruhig geworden. Inzwischen war ich verheiratet und wir hatten auch schon Gespräche mit dem LWV, Kinder aufnehmen, dann haben die gesagt, wir sollen erstmal selber Kinder kriegen, sie finden das nicht gut, wenn wir erst Pflegekinder nehmen und dann eigene, weil das sein kann, dass die Pflegekinder dann an Bedeutung verlieren oder dass das einfach schwierig wird. Was wollten wir machen? Die haben gesagt, gut, wir sollen. Und dann haben wir wieder selber probiert, aber ich bin dann nicht schwanger geworden und dann habe ich irgendwann gesagt, also jetzt wird es irgendwie Zeit. Ich will, ich wollte schon immer das und jetzt soll es los. Ich fand mich dann auch schon echt ein bisschen alt, war schon 32. Dann haben wir nochmal einen Anlauf genommen, haben dem LWV gesagt, wir möchten gerne. Dann kam aber, haben andere davon gehört. Und hatten dann zwei Kinder und wussten nicht, wo sie die unterbringen sollen. Und Jugendamt, Sozialarbeiterin, befreundet mit unserem ehemaligen Chef. Und dann habe ich gedacht, zwei statt eins? Oh, das klingt ja gut. Und Vorschule statt Schulalter ist ja auch interessant. Ja, und dann ging das irgendwie zack, zack. Das war 2. Weihnachtstag waren die zum Kennenlernen da und der Jüngste hat dann gesagt, der konnte kaum sprechen, aber der hat gesagt, also wenn ich mein Polizeiauto mitbringen darf, komme ich. Ja, und dann musste ich schnell meine Arbeit noch beenden. Dann habe ich da einen Auflösungsvertrag und 3 Wochen später hatten wir dann die Kinder zu Hause. Ich war total glücklich. Das war einfach schön. Das war auch sehr berührend, ja. Und das war, und alle Leute haben, also wir wohnen da immer noch in meinem Elternhaus. Oder da sind wir nach dem Studium. Mein Mann wollte unbedingt dahin und dann sind wir dahin und da ist uns das alles passiert. Und die Leute um uns herum, die haben das so mitgefeiert, die haben sich so mitgefreut. Und dann ja, ging das um ein halbes Jahr und dann hatte der Vater, also die waren damals 4 und 5 und der Vater hatte irgendwie noch einen zu Hause und es war aber für ihn mit seiner Lebensplanung und dem Jungen und der hat seine Kinder 14-tägig nach Hause geholt übers Wochenende, so war das damals verabredet und hat gefragt, ob wir den Großen auch noch nehmen. Und dann hatten wir in einem Jahr 3 Kinder.
Wahnsinn.
Und ich habe mich gewundert, dass ich mich so freue. habe gefragt, auf was? Auf mehr Wäsche, auf mehr Ärger, auf mehr Arbeit? Keine Ahnung, also, weil wenn man das sachlich aufzählt, kommen ja solche Dinge zusammen. Und 3 wird es ein bisschen komplizierter, 2 kann man links, 1 rechts, 1 nehmen, aber und ja, aber mein, also da war mein Mann, zack, zack, ganz schnell. Der Vater hat gefragt und dann habe ich gesagt, wir denken drüber nach und mein Mann hat gleich gesagt, ich glaube schon. Das hat, ja, und so war das dann. Und das war ja auch richtig, das waren Geschwisterkinder und der Pfarrer hat dann gefragt, wie viel hat denn der Vater noch? Nee, keine mehr, nur die 3. Und ja, nö, das und die, ja, das war 1990, das ist alles schon ewig lange her.
Genau, und sag nochmal, du hast ja so angedeutet, dass du so glücklich, zufrieden irgendwie, so, es war so stimmig. Hast dann angefangen zu erklären, ja, die mehr Wäsche war es nicht und so weiter. Was war es, was dich, naja, so für dich den Unterschied gemacht hat?
Also ich glaube so dieses, wie begründet man das, wofür man spinnt oder brennt, ja, das ist ein bisschen schwierig. Das war mir einfach ein Herzensanliegen. Und dann natürlich habe ich ja immer wieder Supervision gemacht und systemische Ausbildung und ach, was man als Sozialarbeiter, wenn man in dem Bereich ist, dann ja auch gerne tut. Und da gab es dann schon auch immer wieder mal neue Erklärungsmodelle. Das ist, wie es kommt und wie man da selber veranlagt ist, wie die eigene Biografie ist, was einen dahin führt. Aber ich kann heute sagen, ich bin froh, dass ich, also ich fühle mich ja heute also bewusster als in jüngeren Jahren auch so von Gott geführt. Und ich bin froh, dass er mich da auf diesen Weg geführt hat, auf diesen, also dass ich unterwegs war in einem Bereich, der mich ausgefüllt hat, den ich einfach, für den ich eine Leidenschaft habe. Und ich weiß nicht, ob ich gut bin und gut war und alles, also ich habe ganz sicher nicht alles richtig gemacht. Und vieles weiß ich ja auch, habe ich später anders gemacht als mit den ersten. Aber ich habe das einfach gerne gemacht, ich wollte das. Also dafür habe ich auch Schwierigkeiten in Kauf genommen oder... Also ich liege total gerne im Bett und schlaf. Und dann lachen die Leute immer, weil die sagen, wann machst du das? Ja, also dafür, ich weiß, wofür ich auch dann gerne aufstehe oder wo das dann nicht so eine Schwierigkeit ist. Oder wofür ich darauf verzichte und diesen Umstand noch oder eben nicht in Urlaub fahren oder die Urlaubspläne ändern oder Kind ist krank oder... Ich bin unterwegs, muss wieder zurück nach Hause, weil das mit einer Tätigkeit, die ein Kompromiss gewesen wäre, weiß ich gar nicht, wie sich das gelebt hätte.
Genau, ja, das scheint der entscheidende Punkt zu sein, dass es so für dein Leben so stimmig war und dass es ein Herzenswunsch war einfach auch. Genau. Sag noch mal einen Punkt, den ich total spannend finde. Du hast gesagt, du hast auch deinen Partner, deinen Mann ein Stück danach ausgesucht, dass es korrespondiert mit deinem Herzenswunsch. Wie hast du das gemacht? Ich glaube, das interessiert auch noch einige, die uns zuhören.
Das kann man ja nicht machen.
Nein, das ist klar.
Kann man ja nicht machen. Aber als ich in der Heimerziehung gearbeitet habe, da hatte ich schon einen Partner, also war ich schon verlobt und und dann habe ich auch da ja schon manchmal Kinder mit nach Hause gebracht. Und der konnte da gar nicht mitgehen. Und ja, also wir hatten da sicherlich auch noch ein paar andere Probleme. Aber das war dann so, dass ich dachte, nein, ich möchte nicht mein Leben darauf ausrichten, dass ich für den Partner da bin. Ich möchte mit einem Partner zusammen für Kinder da sein. Ja. Das war so eine Frage, um wen will ich mich kümmern? Ja. Und habe dann gedacht, nee, das geht nicht. Und dann kamen noch natürlich andere Beziehungsprobleme dazu und Ereignisse, aber das war sehr ausschlaggebend für mich. Das war wie so ein Schlüsselerlebnis.
Ja, und dann wusstest du quasi, worauf du achten?
Mit dem nicht. Dann wusste ich, nee, wir gehen nicht zusammen in die Zukunft.
Ja, okay.
Und das hat sich dann wirklich gut angefühlt. Mhm. Und ich habe dann auch im Heim dann später meinen Mann kennengelernt, der da auch gewirkt hat. Und naja, das ist, also wir waren da nicht gleich ein Paar, also das hat noch ein paar Jahre gedauert. Aber das war auch jemand, der das nachvollziehen konnte und der da, also es war sicher nicht seine Idee, aber ihm hat meine Idee imponiert und er hat da gerne angedockt und mitgemacht. Ja. Absolut. Und weil wir ja zunächst keine eigenen hatten, also mir war das schon als Jugendliche, habe ich nie allein eigene Kinder gedacht. Ich habe schon als Jugendliche immer gedacht, so eine Kombi, eigene und angenommene. Ja. Und auch das konnte mein Mann irgendwie immer gut mitgehen. Der hat immer gesagt, es gibt so viele Kinder auf der Welt, die ein Zuhause brauchen. Man muss sie ja nicht alle selber kriegen. Ja, das fand ich auch ein schöner Gedanke.
Ja, und das ist ja gerade auch jetzt wieder ein total brisantes Thema, präsentes, dass es eben unheimlich viele Kinder gibt, die ja Unterstützung brauchen. Und das war damals auch schon so eine Zeit.
Ja.
Und sag mal, kannst du sagen in der Rückschau, wahrscheinlich weißt du es ganz genau, also wie viele Pflegekinder haben dann in der Zeit bis heute bei euch gelebt?
Ja, naja, bei uns gelebt, also ich, wenn mich jemand fragt, wie viele Kinder ich habe, sage ich, ich habe 6 Kinder. Ja, meine Pflegekinder sind ja immer noch meine Pflegekinder und die mögen den Begriff Pflegekinder immer nicht. Ja, und aber die sind meine Familie, also die Kinder haben uns zur Familie gemacht und es waren die Kinder von anderen Leuten, die uns zur Familie gemacht haben und die haben dann ja ihre Familie auch noch mitgebracht, also die waren ja dann nicht nur die, sondern also gerade die ersten, da war ja der Vater 14-tägig da, um die zu holen, wenn der die abgeholt hat, eine Stunde Gespräch und wenn der die zurückgebracht hat, dann saß der bei uns und dann mussten wir uns um den kümmern, weil das war nämlich, der war da sehr bedürftig und dann haben mein Mann und ich uns abgewechselt. Jemand hat sich um den Vater gekümmert und die andere Person um die Kinder. Die mussten dann vielleicht noch was essen, aber auf jeden Fall baden und ins Bett gebracht werden und so. Und das fanden wir nicht immer so toll. Aber das hat sich total ausgezahlt, weil die Kinder sich, ich habe das erst viel später verstanden, dass die Kinder sich richtig gut auf uns einlassen konnten, weil der Vater ja auch eine Eintrittskarte bei uns hatte. Und in einem Gebet, so dann so der freie Teil, lieber Gott, ich danke dir, dass du uns diese Kinder gebracht hast, hat dann das Mädel gesagt, das war doch nicht der liebe Gott, das war doch mein Papa. Da habe ich gedacht, ach, wenn die das so sehen kann, ist das ja eigentlich was Schönes, ja. Und ja, auch da, also da gab es ein Ereignis, das war, also das war natürlich wirklich, der war so anders und er hatte auch andere Gedanken und was am Wochenende dann mit den Kindern, wie das so war, das war nicht so wie eine junge Pädagogin, so eine Vollblutpädagogin und Erzieherin vor allen Dingen. Das musste ich ja erst mal lernen, keine Erzieherin mehr zu sein, sich vorstellt. Da hätte ich ihm schon gerne öfter einen Vortrag gehalten oder Anweisungen gegeben und mir auch gewünscht, dass er die einhält. Und wie das mit den Kindern geht und was er tun soll und was nicht und dass die Unterwäsche wechseln sollen oder überhaupt mal die Kleidung. Oder und zur Konfirmation des Ältesten hat es sich ergeben, dass wir beim Abendmahl nebeneinander standen. Und es war für mich dann, bei diesem Abendmahl hatte ich, war das so berührend für mich, als ich erkannt habe, wie gut es war, dass wir irgendwie das gemeinsam hingekriegt haben mit den Kindern, dass wir heute hier stehen und dass wir jetzt zusammen das Abendmahl einnehmen. Und ich habe im Stillen Gott gedankt, dass er mir so oft den Mund zugehalten hat, wo ich gerne was Unfreundliches gesagt hätte. Das war mir da eine entscheidende Lektion, weil danach ist es mir durchaus leichter gefallen, Herkunftseltern weniger zu kritisieren oder dann eine höhere Toleranz zu haben.
Ja, total spannend. Also wie diese eigene Erfahrung ja, dazu führt, zu spüren, was es braucht, damit die Chancen für Gelingen steigen.
Ja, das. Ja, aber vieles ist auch so dem Zufall, also dem nicht von mir gemacht oder von meinem Mann gemacht, wie es sich entwickelt und was passiert und was nicht passiert, ja.
Genau, und wahrscheinlich aber ist dazugekommen eine Form der Reflexion oder eine Form der Bewusstheit dann dafür, dass es, so war es, ja, als du neben klar ihm gestanden hast beim Abendmahl.
Das, weiß nicht, das war wie eine Eingebung, ja, dass ich dachte, dass sich das so gut angefühlt hat. Und dass sich das so gut angefühlt hat, dass wir einen guten Kontakt haben. Und dass wir damit seinen Kindern eigentlich gut gedient haben. Das ist, einer von denen hat ja eine geistige Behinderung und der wollte sowieso schon, dass wir in der Kirchenbank nebeneinander sitzen und so. Und ich habe gedacht, ach nee, der kann ruhig zwischen uns sitzen, ja. Aber und beim Abendmahl war das dann doch sehr dicht. Ja, klar. Und da kam dann einfach nochmal was so über das bewusste Denken eben nicht immer zur Verfügung steht. Ja.
Ich bin ja so ein Mensch, der oft dann auch auf die Metaebene geht. Wenn wir jetzt nochmal so einen Schwenk machen, hat all diese Erfahrung, die du ja so nicht auf einer Metaebene beschreibst, sondern so wirklich, wie soll ich sagen, ja fast leibhaftig so gespürt, so wahrgenommen oder auch manchmal wie eine Eingebung, gell? Also dass es so ein Moment wie so ein Geistesblitz war. Was glaubst du denn, hat damit zu tun, dass du irgendwann auch dich für die andere Seite interessiert hast, nämlich für die Seite, wo jemand als Fachfrau, als Fachberaterin andere Pflegefamilien unterstützt?
Gar nicht.
Gar nicht?
Gar okay nicht. Also was heißt gar nicht? Ich hatte keine Ahnung, dass ich mal Fachberaterin werden würde. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Wir waren Pflegefamilie beim Jugendamt. Naja, ich wusste ja schon, wie der LWV arbeitet und was die machen. Und da wollte ich ja eigentlich hin. Ich wollte ja Erziehungsstelle beim LWV sein, das kannte ich.
Ich sage gerade noch mal, LWV ist der Landeswohlfahrtsverband in Hessen. Ja,
und der hatte so einen Fachbereich, genau, Erziehungsstellen. Mhm. Und es hat sich aber dann anders ergeben. Wir sind dann eben übers Jugendamt und wir haben dann gerade mal ein paar Sonderkonditionen noch aushandeln können. Und aber Beratung, Begleitung. Also einmal im Jahr kam das Jugendamt und dann habe ich das vorher mit den Kindern schon ein bisschen geübt, bis das Haus sauber ist und wie wir uns benehmen und dass was das Jugendamt will, dass wir miteinander sprechen. Also so der Klassiker. Mhm. Und ich wusste ein bisschen was von Rose, mit denen hatten wir Kontakt und so. Und als dann der Jüngste, also ich meine, es war ja dann in meinem Leben so, dass von dem, das waren diese drei Kinder, das waren zwei Jungs und ein Mädel, das Mädel in der Mitte, und die hat immer gebetet, die wollte ja, dass wir ein Kind kriegen, die wollte. Dann haben wir ein Baby aus der Nachbarschaft in Tagespflege genommen, damit die ihr Baby kriegt. Das war auch nicht schlecht, aber sie wollte den nicht jeden Tag wieder zurückgeben. Sie wollte, dass wir einen im Haus behalten. Und ich bin dann tatsächlich irgendwann mal schwanger geworden, ja. Und eigentlich hatte ich nicht das Gefühl, dass mir noch was fehlt. Mhm. Die drei und das Tagespflegekind, die haben mich ganz gut ausgefüllt. Ja, dann kam dann der Jonas noch, ja. Das ist, und da waren die. Und dann waren die aber auch schon 4 Jahre da. Das heißt, die hatten schon einen sicheren Platz. Und ich habe ja sofort die Mahnung des LWV beherzigt und habe dann auch in der Vorbereitung auf die Geburt dann schon 2 Monate vorher eine Haushaltshilfe eingestellt, damit irgendwie klar ist, alle sind hier super versorgt. Es gibt hier nicht die Krise, wenn dann das Baby da ist. Ja. Und ach, weniger Vorbereitung hätten vielleicht auch gereicht, aber so war es gut. Und dann, und als der dann ins zweite Schuljahr kam und der geistig Behinderte dann schon 17 war und so, da habe ich gedacht, nehmen wir jetzt noch mal ein Kind auf oder suche ich mir eine Berufstätigkeit. Und dann hat ein Mitarbeiter, der hier auch gearbeitet hat, der war ein Diakon, der Uli, und mein Mann, die hatten dann manchmal Kontakt, der hat dann davon gehört, dass wir da überlegen, was wir tun, und hat das dann hier im Fachbereich erzählt, und dann haben die gesagt, ich soll doch mal kommen und mich vorstellen. Und dann habe ich den Fachbereich kennengelernt und bin gar vorher nie auf die Idee gekommen, dass das für mich ein Arbeitsbereich sein könnte. Aber ich bin es ja dann geworden. Dann ist es jetzt ja so gut 21 Jahre her. Und das war schon nochmal eine große Umstellung. Weil ich hatte meine Pflegekindererfahrung. Und ich hatte, weil der geistig Behinderte ging dann hier in eine anthroposophische, heilpädagogische Schule. Da habe ich total viel gelernt bei den Anthroposophen, absolut. Und kannte dann eben viele solcher Eltern. Und da waren dann auch ab und zu Pflegeeltern dabei, ja. Aber dann Fachberatung für Pflegefamilien habe ich ziemlich schnell gemerkt, jede Familie ist einfach sehr individuell. Und man kann nicht die eigenen Erfahrungen einfach so übertragen. Und man muss irgendwie eine Übung dafür kriegen, herauszufinden, mit wem haben wir es hier zu tun. Wer ist hier die Familie, wer sind hier die Kinder, die Pflegekinder, wer ist hier das soziale System und was für ein soziales System bringen die Pflegekinder mit und wie kriegt man da einigermaßen eine Passung hin, damit eine günstige Entwicklung stattfinden kann. Also korrigierende Erfahrungen machen können in der Pflegefamilie, als auch Akzeptanz und Würdigung für die Herkunft. Ja, das ist, und ich habe dann hier so viel gelernt, hat mir dann für meine Ersten immer ein bisschen leid getan, dass ich dachte, boah, da musstet ihr mit mir durch, ohne dass ich diesen Hintergrund hatte, ja. Und gerade der Älteste, mit dem war ich sehr ehrgeizig und zielstrebig. Ich habe mich schon manchmal bei dem entschuldigt, der meint, das sei überflüssig. Aber trotzdem, vielleicht gibt es das auch biografisch, dass die Ersten sowieso immer eine Spezialstellung bei Eltern oder Pflegeeltern haben. Aber das hier, also erstens fand ich total schön, dass die mir das zugetraut haben, dass ich das werden kann. Und dann fand ich es einfach auch schön, wie viel Entwicklungshilfe ich hier bekommen habe, um mich als Beraterin auch entwickeln zu können und nicht einfach mein privates dienstlich weiterzumachen.
Also nochmal ein neuer Raum, der sich für dich ergeben hat, sozusagen.
Ja, sehr neu. Also das war. Und das, was heißt wahr, das ist es ja immer noch. Das hört ja nicht auf. Ja. Und das ist ja jedes Mal neu. Also jedes Mal ein neues Kind irgendwo aufnehmen oder durch einen schwierigen Prozess mit einer Familie gehen. Das ist, man weiß nicht, wann der beginnt. Man kennt die Inhalte dieses Prozesses noch nicht und man weiß auch nicht, wohin es führt. Ja. Aber da zu begleiten und dabei zu sein und dran zu sein und also mit dem Wissen, das ich dann habe, mit den Informationen oder mit dem, was mir einfällt, gucken, bin ich hilfreich für die? Oder also wo bin ich hilfreich, wo bin ich anstrengend? Ich meine, Berater sind ja nicht nur hilfreich, die sind ja auch anstrengend. Das finde ich schon jedes Mal eine neue Herausforderung.
Und gibt es so eine Herausforderung, die dich die ganze Zeit begleitet hat, würdest du das sagen?
Na, also jetzt ist ja so, dass ich so Abschied nehmen üben soll und neue Kollegen mitnehme und teils zum Hospitieren, teils zum Vorbereiten auf Übernahme der Familien, die ich berate. Da fällt mir dann natürlich wieder häufiger ein, wie es so geworden ist, dass ich jetzt so bin, wie ich bin, ja, und wie mir verschiedene Situationen überhaupt, dass ich die gar nicht groß anstrengend finde. Spannend schon und aufmerksam und so, ja. Aber nicht, dass ich Angst habe oder dass ich denke und mir fällt ein, dass ich früher schon auch Angst hatte und dass ich das jetzt nicht schaffe oder dass ich da jetzt das nicht gut assistieren kann, begleiten kann. Oder? Also ein Kind, der wollte immer seine Mutter nicht sehen. Also das waren Geschwisterkinder und der eine kam mit zum Besuchskontakt und der andere wollte nicht. Und das war dann schwierig in der Pflegefamilie, dass der Druck da war, die müssen aber beide mit und die Mutter hat aber einen Anspruch, die zu sehen. Und was macht man denn jetzt und so? Na gut, dann durfte der auch mal zu Hause bleiben und dann und in einem Gespräch mit ihm hat er mir dann mitgeteilt, er mag nicht, dass die Mama ihn küsst. Wenn sie das nicht tun würde, würde er ja da bleiben, also würde er ja mitkommen. Und dann habe ich mit ihm zusammen überlegt, wie wir das verhindern können, ja. Und habe ihm dann versprochen, ich bespreche das mit der Mutter. Und dann hat er gesagt, ja, die hält sich aber nicht dran. Da hatte er ja recht, die hatte da. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bespreche ich das mit ihr. Und wenn sie sich nicht dran hält, stelle ich mich dazwischen. Das fand er ein gutes Angebot. Und dann wollte er natürlich auch wissen, ob ich das tue. Dann habe ich das mit der Mutter besprochen und habe ihr auch die Dringlichkeit gesagt, dass ich mich dazwischen stellen muss, wenn sie sich nicht dran hält. Ja, und dann musste ich mich dazwischen stellen. Und also erst war das so, ich habe mich dahin gearbeitet. Zunächst habe ich gedacht, da gehe ich jetzt so vollmundig dran und ich weiß gar nicht, ob ich die Courage habe, das zu tun und ob das das Richtige ist und ob das, wo sind hier die Grenzen und was ist eine Überschreitung und so. Aber wir haben es dann gemacht und das, erstaunlicherweise haben dann beide gelacht. Sie hat gesehen, ey, die macht das wirklich, er auch. Und er hat sich gefreut. Und das habe ich dann noch 2-3 Mal gemacht und dann hat es gelassen. Und er ist dann auch mitgekommen. Also er hat sich auch dran gehalten, ja, zu sagen, das ist seine Bedingung und wenn ich ihn unterstütze. Oder eine Herkunftsmutter, die war immer so, die hat mich abgelehnt, die mochte mich. Also die hat immer so Stress gegen mich geschoben. Dann hat meine damalige Chefin gesagt, ich glaube, du bist ja nicht die Richtige. Na, das Gefühl hatte ich ja auch, aber ich konnte da ja nicht lässig mit umgehen. Das hat mir Probleme gemacht. Also nicht die richtige Beraterin zu sein, fühlt sich nicht schön an. Ja, und so das Gefühl zu haben, ich kann da auch gar nicht viel tun. Ja, das ist irgendwas Zwischenmenschliches, was sich nicht greifen lässt. Und gleichzeitig stehe ich aber auch unter der Beobachtung, ob ich eine gute Beraterin bin. Das war schon ein echter Konflikt, ein echtes, ein großes Dilemma. Die hat mich eine ganze Weile herausgefordert, diese Mutter im Grunde genommen durch. Und weil das immer so, die war sehr unruhig und aggressiv bei den Berufsbesuchskontakten und was geht da mit den Kindern, was nicht. Und einmal da war sie dann wütend auf ihren Mann und hatte dann mitgekriegt, dass der sich draußen mit anderen trifft und wollte dann dahin und den verprügeln Und dann habe ich mich in die Tür gestellt und habe sie nicht rausgelassen. Und also die Pflege wurde mal mit den Kindern schon draußen. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe gesagt, also wenn, dann muss sie jetzt mich verprügeln. Das hat die nicht gemacht. Und das war so eine verrückte Situation, dass sich plötzlich sowas umgekehrt hat. Erst hatte ich immer Angst vor der und dann dachte ich, naja, dann will ich es jetzt aber auch mal wissen, wie das so ist, wenn die zuhaut. Ja, die hatte schon, die war dafür bekannt, dass sie da affektlabil ist und das tut, auch im Jugendamt und auch im Ort und so. Hat sie nicht gemacht. Später habe ich sie gefragt, warum sie mich nicht verprügelt, also warum sie es nicht versucht hat, auf mich einzuschlagen. Hat sie gesagt, ich war doch nicht auf dich sauer. Habe ich super viel gelernt, weil ich gedacht habe, ach guck an, wenn wir glauben, die Leute sind so affektlabil, ja, dass die sich nicht unter Kontrolle haben. Stimmt gar nicht immer. Manchmal sind die doch auf ihre Weise zielgerichtet. Ist halt nur nicht unsere Liga, in der wir uns gut auskennen.
Klar. Und hat das was verändert zu der Beziehung zu dieser Mutter?
Ja, total. Später habe ich sie zu Hause, habe ich mir Sorgen gemacht, habe ich sie mal zu Hause besucht. Oder irgendwie hatte sie gesagt, sie hat gar keine Kaffeemaschine oder sowas. Und dann hatte ich eine übrig und habe ihr die gebracht.
Krass, ja.
Hat sie mir ein Küsschen gegeben, stand im Bademantel vor mir. Und wir haben da nicht viel geredet, das war einfach, dann war es gut. Dieses, ich weiß gar nicht so genau, warum ich das gemacht habe. Es war dann einfach anders,
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Ja, der Ausgangspunkt war ja quasi diese Anforderung sowohl von Seiten der Chefin und aber auch dann die Frage, wie geht es mit dieser Herkunftsmutter, gell? Und deine beiden Beispiele zeigen ja, dass du offen warst, was auszuprobieren, was vielleicht jetzt nicht so alltäglich ist, gell? Und du hast ja so ein bisschen auch die Umschreibung manchmal zu dir selbst, dass du sagst, du hast so einen merkwürdigen Blick an der einen oder anderen Stelle auf die Dinge und auf die Systeme. Würdest du sagen, dass das damit zusammenhängt? Und was bedeutet dieses Merkwürdigsein für dich?
Sag ich merkwürdig? Na gut, also sagen wir mal so, von meiner Erziehung her und wie ich so zuerst sozialisiert worden bin, ist es doch befremdlich, dieses Eintauchen in die Welt der Herkunftseltern. Und aber gleichzeitig auch spannend, also neue Lebensperspektiven zu erkennen oder kennenzulernen. Also das Erlauben, dass man in ihr Leben gucken darf, dass man da Einblicke bekommt und dass man, das hilft mir absolut beim Verstehen lernen. Und dieses Verstehen lernen wirkt sich auf meine Art, wie ich lebe, aus. Und meine Art, wie ich lebe, das überträgt sich wieder auf meine Kinder. Und dann, wenn meine Kinder oder andere Leute Kinder dann sich auf eine bestimmte Weise verhalten oder Dinge tun, die erstmal nicht so angenehm sind oder so, ist ja auch immer die Frage, wo kommt das her? Was ist da der Hintergrund? Gibt es vielleicht einen guten Grund dafür? Ja. Und das um, weil ich habe mich schon sehr häufig so erlebt, dass ich, so wie ich reagiert habe, dass das nicht hilfreich war. Konnte ich es gerade vergessen, musste nochmal neu ansetzen, überlegen. Oder es gab auch viele Situationen, wo ich gedacht habe, ich weiß gar nichts. Ich mache jetzt erst was, wenn ich irgendwie ein Zeichen des Himmels habe, was jetzt angemessen ist.
Ja, und das scheint dann oft zumindest zu einer anderen, zu einer neueren Entwicklung geführt zu haben. So steckt es in den Beispielen zumindest für mich.
Also im Grunde genommen habe ich ja dieses, naja, Welten, die ich mir alleine ja gar nicht erschließen kann oder mit meinem Hintergrund, die mir gar nicht zugänglich waren, haben mir diese Leute, oder ist ja immer noch so, bekomme ich da geschenkt. Und ja, und manches ist dann gar nicht so weit weg von einem selbst. Das sind dann die eigenen dunklen Stellen, ja, von, die man dann entdecken kann, wo man sagt, ach, sowas habe ich ja auch. Und manches ist einfach, aha, andere sind anders und machen das anders und gehen das anders an. Und wir kommen halt nicht zusammen, wenn ich keine Idee habe, wie ich, wenn ich konfrontiert bin, mich angemessen verhalte. Und dass ich da bei dieser Dame durch meine die Tür versperren, das kann man ja nicht planen.
Nee.
Und das war so extrem anders zu diesem meinem vorher so ängstlich vorsichtig sein, nichts falsch machen wollen. Und später habe ich auch verstanden, wahrscheinlich habe ich die ganz nervös gemacht mit meiner Unsicherheit und mit meiner Angst. Also auf der Standing-Ebene nicht so, aber das die vielleicht das auch gespürt hat, oh Gott, was ist denn das für eine unsichere Tante, ja? Die ist ja gar nicht zu gebrauchen. Und dass sie darauf so reagiert hat, so würde ich das jetzt gerade mal. Und man weiß ja dann nicht, wie es weitergeht, ja? Jetzt, wir reden jetzt über Rückblick, da lässt sich das dann immer nochmal anders. Aber das, was mich wirklich immer wieder herausgefordert hat, war so die Frage, komme ich in Kontakt? Können wir einen achtsamen, wertschätzenden Kontakt miteinander hinkriegen?
Gehört es auch so zu deinen schönsten Erlebnissen als Fachberaterin, wenn du an den Kontakt zu Herkunftseltern denkst? Oder was gibt es da vielleicht auch im Bereich der Pflegefamilien als ein so schönstes Erlebnis zu beschreiben?
Also ich meine, das Größte ist natürlich, dass die Pflegefamilien mich in ihr Haus lassen, an ihren Tisch, in ihr persönliches Leben, also in ihr, das ist ja in ihr Privatleben. Das ist, wir sagen ja immer, Pflegefamilie ist ein Teil privat und ein Teil öffentliche Jugendhilfe, aber trotzdem findet ja alles bei ihnen privat statt. Und ich habe ja immer gesagt, ich sehe die häufiger als meine Freunde oder Verwandten. Also das, wenn das viele Jahre geht, ist man ja schon sehr dicht beieinander. Und da braucht es schon auch Vertrauen. Und wir haben es ja dann nicht nur gut miteinander, wir sind ja nicht immer übereinstimmend. Und die Herausforderungen, die die Pflegefamilien dann haben mit dem, was sie erleben mit den Kindern, die spürt man dann ja auch als Berater und da kriegt man ja auch was von ab. Und also das ist nicht immer ein geschenkter Dialog, da haben auch beide Seiten gut was für zu tun. Stellvertretend für die Ebene, dass ja die Pflegefamilien auch ringen müssen, mit den Kindern in einen guten Kontakt zu kommen. Das ist ja auch nicht geschenkt. Das ist ja auch echt Arbeit. Und was dann für Pflegeeltern, glaube ich, nochmal viel schwerer ist als für Berater, da die Brücke auch noch zu der Herkunft zu bauen. Also als Pflegemutter, ich meine, ich habe da eben so schöne Beispiele mit unserem ersten Herkunftsvater erzählt, da gibt es ja auch noch eine Mutter zu, das war dann noch mal ein bisschen anders, weil die sehr auf Distanz war. Aber das ist uns ja schwer gefallen. Und wir haben uns darauf immer wieder eingelassen, ausnahmsweise am Anfang eigentlich, weil wir gesehen haben, irgendwie ist es bekömmlich für die Kinder und irgendwie waren wir auch höfliche Menschen und hatten also nicht so unbedingt diese Durchsetzungskraft zu sagen, nee, also heute kommst du nicht rein. Oder wir waren ja ewig per Sie mit ihm. Als ich ihm dann nach vielen Jahren einmal das Du angeboten habe, da hat er gesagt, das kann ich gar nicht. Später zur Hochzeit des Ältesten, da wollte er es dann auch, da ging es dann. Ja. Aber also den Unterschied, das erinnere ich sehr wohl, dass wir waren da sehr alleine als Pflegeeltern. Das war reiner Zufall, wie das bei uns gelaufen ist. Wir hatten da gar keine fachliche Anleitung. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und das fand ich dann als Beraterin schon sehr hilfreich, da dazu zu lernen, auch angeleitet zu werden hier, auch über dieses, wie das, welche Haltung das Team da hatte und wie die Fortbildungen waren, da reinzuwachsen, dass wir da als Brückenbauer wirklich hilfreich sein können für beide Systeme, das Pflegesystem und das Herkunftssystem, im Interesse des Kindes natürlich.
Genau. Ja. Ja, das ist ja der Hauptfokus, den wir dann auch immer wieder haben.
Und was ich als junge Beraterin und Pflegemutter hatte ich oft noch nicht so, der Blick nach vorne, der war sehr theoretisch, weil ich hatte ihn ja noch nicht, ich hatte noch keine erwachsenen Kinder. Ja. Und das ist dann leichter geworden, als ich erwachsene Kinder hatte und dann schon eine Idee hatte, wohin die sich entwickeln können und wie das gehen kann. Und das hat auch natürlich Auswirkungen auf meine Beratungsarbeit gehabt. Also auch auf die Frage, für dieses Kind in diesem Falle mit dem Setting, das zu diesem Kind gehört, worum geht es hier eigentlich? Was ist denn das, was das Kind braucht? Und einer, da hatten wir den Verdacht, ach, der hat Schwierigkeiten, sich in seiner Männlichkeit zu entwickeln, weil der Vater irgendwie ein abgeschobener Pole war. Und dann hat hier mit der damaligen Leitung und dem Jugendamt haben wir dann ausgearbeitet, dass ich nach Polen fahre, nach Warschau fahre und ihn suche. Das eigentlich mit dem damals Jugendlichen, aber dann hat er doch Schiss gehabt, wollte nicht mit. Und dann bin ich alleine gefahren und ich habe den Vater selber nicht gefunden, aber Menschen, die ihn kannten. Und ich habe ganz viel darüber geschrieben und habe dem Jungen dann berichtet. Und das war auch gut für ihn. War er absolut mehr. Also das war nicht mehr so ein No-Name. Ich hatte dann auch Bilder und er hat irgendwie ein Gesicht bekommen. Und das war dann so ein Einmalereignis, das so, was weiß ich, über einen Zeitraum von einem halben Jahr ein Thema war. Jetzt ist er ja ein Erwachsener. Ist ja eine Geschichte, die gehört ihm. Und ich habe da lediglich die Erinnerung, wie das war. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und so bin ich, aber naja, Elternsuche ist nicht immer erfolgreich. Ja, es ist also manchmal. Sowas habe ich ja schon immer mal gemacht, aber manchmal sind die dann auch ziemlich wütend, dass ich das mache. Ich soll dann verschwinden. Es geht mich gar nichts an. Ja. Gut, und dann haben sie auch recht. Aber das ist natürlich, wir haben hier den Luxus, in unserem Bereich sowas machen zu können. Das ist nichts für Pflegeeltern, glaube ich. Also würde ich jedenfalls jetzt erstmal nicht primär von denen erwarten,
ja, genau,
als Beraterin. Da sehe ich schon einen großen Unterschied. Mhm.
Klar, da hast du ja auch vorhin die Unterscheidung gemacht tatsächlich, gell? Das Größte ist, dass die Familien dich sozusagen an ihren Tisch lassen Und gleichzeitig ist die Erwartung nicht da, dass sie die Herkunftseltern an den Tisch lassen, sondern dass du da auch als Fachberaterin so eine Art Puffer sein kannst.
Ja, also da, wo der Kontakt mit den Pflegeeltern ist, mit den leiblichen Eltern ist und wo, also ich von da ist es natürlich durch meine Biografie, wie ich zu Pflegekindern gekommen bin und wie das zunächst war, habe ich da diese Hemmung nicht, dass leibliche Eltern auch nach Hause kommen können und mit am Küchentisch sitzen können oder im Wohnzimmer im Sessel oder die Kinderzimmer sehen dürfen oder so, ja. Das ist mir eigentlich auch geblieben, das auszuprobieren, wo das bekömmlich ist, also da Mut zu machen, das so zu machen. Und dann gibt es natürlich auch Pflegekinder oder Herkunftseltern, mit denen das nicht geht oder Pflegeeltern, mit denen das nicht geht. Das muss man dann respektieren. Aber ich habe in meinem Leben auch Menschen getroffen, die ihre Eltern gesucht haben. Also die jetzt nicht Pflegekinder waren oder so. Die sind nach Amerika gefahren oder nach Afrika oder was die so angestellt haben. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, und das haben die meistens irgendwie so zwischen 18 und 22, so also als ganz junge Menschen, dass die schon als Kinder gedacht haben, und wenn ich volljährig bin, mache ich das. Und dann haben die das heimlich auf eigene Faust, ohne Begleitung. Echtes Risiko, ja. Also mutig, ist dann dem Tatendrang der Jugend geschuldet, ja. Aber ist auch eine hohe, hohe Verletzungsgefahr, ja. Und wer fängt die dann auf, wenn das alles ganz anders ist und so. Und das hat mich natürlich auch mitbegleitet und geprägt. Und dass ich gedacht habe, also das können wir ja unseren Kindern vielleicht auch abnehmen. Und wir lassen ja die Pflegeeltern nicht allein. Also das ist ja dann auch unsere Chance, also zu gucken, ob wir die Pflegeeltern dafür gewinnen können und wenn wie und wo die Kompromisse sind. Und ohne jetzt ein Rezept zu haben, zu wissen, für welches Kind was richtig ist.
Klar, das ist so schön, wie du das so assoziativ entwickelst, deine Gedanken. Ich habe ja hier meinen Gesprächsleitfaden, das geht irgendwie so ganz butterweich, geht das so den Weg. Ich will trotzdem noch mal fragen, sag mal, gibt es so einen Punkt, den du, wo du sagen würdest, das würdest du vor dem Hintergrund deiner Doppelerfahrung als Pflegemutter, Pflegemama und aber auch als Fachberaterin gerne Pflegeeltern mit auf den Weg geben, beziehungsweise auch den jungen Kolleginnen, Fachberaterinnen, von denen du vorhin gesprochen hast. In so einem Resümee sozusagen. Das,
ja, also da fällt einem ja immer was Schlaues ein. Was kann man mitgeben? Und dann, eigentlich ist es auch eine Frage an alte Leute, aber so alt fühle ich mich gar nicht. Mhm. Ich kriege das immer, ich merke das ja an den Außenreaktionen, aber mein Innenfühlen ist anders. Ich bin da, weiß nicht, wie sich 64 anfühlt. Ich finde das jetzt nicht so viel. Habe auch eine 86-jährige Schwester, die ist ziemlich fit. Ja, also das macht sich ja auch was aus. Und was gibt man mit auf den Weg? Was? Ich schwinge natürlich und ich bin immer sehr lebendig und belebt und dann auch erfüllt, wenn ich merke, mein Herz ist damit einverstanden. Also das Ganze ist in der Herzensbewegung ganz okay. Wenn ich nur im Kopf bin, finde ich das arg anstrengend. Und da passieren mir, glaube ich, auch die meisten Fauxpas, die dann andere Leute unangenehm finden oder gar verletzend oder so. Aber wenn ich auf der Emotionsebene bin und kann mich abklären mit meinem Sachverstand und mit meinem Gefühl, dann muss ich da auch nicht immer glücklich sein, das muss auch nicht immer gut sein. Also da kann es auch passieren, dass ich weine. Also ich habe sowieso, aber manchmal weine ich auch vor Rührung oder dass das Herz so voll ist. Und manchmal auch, weil ich so betroffen bin. Ja. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich wütend, also in der Wut kann ich nicht gut weinen. Also das ist, und in der Angst eigentlich auch nicht. Ja. Also in der Angst bin ich schon, bin ich gar nicht gut im Besitz meines authentischen, obwohl Angst ja auch eine Form von Authentizität ist. Fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich das so
ja,
sage.
Ja, stimmt.
Also es, unsere Arbeit ist eine Herzensarbeit. Die der Pflegeeltern, die der Berater, die und auch die der Herkunft darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Ja, das, also was schwingt und wie, die, wie soll man Rezepte für Herzensarbeit geben? Wie soll man da Empfehlungen geben? Und was ich mache, ist, dass ich gerne, neuerdings ja gerne unsere Podcasts empfehle, dass ich den Pflegeeltern sage, hört die Podcasts, dann braucht ihr nicht nach Marburg fahren. Das ist, und die kann man ja sehr schön auch bei, außer beim Staubsaugen, bei anderen Nebentätigkeiten gut hören. Und ansonsten habe ich immer dafür geworben, dass die hierher in die Fortbildung kommen. Das finde ich immer noch denn besser, weil dann auch Begegnungen stattfinden. Wir haben einmal bei einem Wochenendseminar haben wir Open Space als Methode kennengelernt. Das ist ja schon ewig lange her. Und, aber das finde ich, das stimmt immer, ob man das bewusst hat oder nicht, ja, dass man, dass die Zwischentür- und Angelereignisse, dass das ganz wichtige Ereignisse sind, in denen viel passiert. Und das, deshalb ist es auch so wichtig, dass die Menschen zusammenkommen und dass sie sich begegnen und dass sie sich nicht nur diesen, den Verabredeten, die verabredete Situation dann mit Inhalt gefüllt wird, sondern auch alles, was dahin führt und da wegführt und zwischendurch passiert. Sich begegnen finde ich unheimlich wichtig. Ich finde richtig gut, dass das einfach der Auftrag ist für uns Berater, die Familien zu besuchen, dort zu sein und der Auftrag der Familien, sich auf uns einzulassen und da im Dialog zu sein. Und ich denke, die Kinder können sich nur da wirklich gut weiterentwickeln, wo auch die Erwachsenen bereit sind, sich zu entwickeln. Ich kann nicht schon alles wissen über ein Kind, das noch gar nicht in meinem Haushalt angekommen ist. Oder dessen, von dem ich noch gar nicht weiß, wie verhält sich das und was passiert denn da. Ich meine, als wir unser Baby gekriegt haben, also schon das Tagespflegebaby, habe ich gedacht, wie erkenne ich denn, wer das ist und was der jetzt braucht und was der nicht braucht. Und bei unserem eigenen war das genauso, dass ich dachte, es erstmal, so wie die Pflegekinder, erstmal jemand, von dem ich noch gar nicht weiß, wer das ist. Und der war natürlich auch, ist ja auch bis heute so, also nicht immer so, dass ich denke, ich kenne mich richtig gut aus mit ihm. Nö, das ist... Und da sich gemein, also diese gemeinsame Entwicklungsbereitschaft zu haben. Und den Mut zu haben, zu sehen, ich bin gar nicht fertig. Und das ist ja ein lebenslanger Prozess. Ich bin ja auch nicht fertig. Und das, also, und meine, wir haben ja dann nochmal hier aus dem St. Elisabeth-Verein, zwei Kinder habe ich ja dann auch nochmal mit nach Hause genommen. Und die, da war das ja auch, ich dachte, ach, ich bin ja eine erfahrene Pflegemutter, das mache ich mit links. Da war gar nichts mit links. Da habe ich dann die Erfahrung gemacht. Mit jedem Kind fängt man nochmal neu an, weil diese 1-zu-1-Begegnung zwischen dem anderen Menschen und mir, und mein Mann hat das ja genauso erlebt, muss neu entdeckt werden. Und Ich meine, ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Das ist ja jetzt auch eine völlig neue Situation. Ja. Und habe gedacht, also am besten ist, ich vertraue mich einfach dem Bertram an und dann gucken wir mal, was passiert.
Ja, ja, genau. Und ich habe mich dir anvertraut. Das ist so spannend, weil mein Drang dann an so auch zumindest dem Rahmen irgendwie zu bleiben und auch mein Drang auf diese Metaebene zu gehen und dann sozusagen die Quintessenz aus dem zu ziehen, was du sagst, das habe ich mir verkniffen, weil in unserem Gespräch jetzt, weil ich finde, deine Worte, die stehen so stark einfach für sich selbst. Also das, was du auf dieser, ja, ich sag's mal, auf dieser Berührtsein-Ebene, auf dieser Herzensebene, auf dieser Begegnungsebene, also im direkten Kontakt mit den Menschen sein, da spüre ich so viel, wie soll ich sagen, ich sag jetzt ruhig das Wort auch mal, vielleicht wirst du rot, keine Ahnung, aber diese Weisheit fällt mir dazu ein, diese Weisheit, die das eben macht oder die entsteht dadurch, dass man über Jahre demselben dient sozusagen, also derselben Herzensangelegenheit dient, nämlich dass Kinder tolle Lebensorte bekommen und gute Bedingungen bekommen aufzuwachsen. Dem hast du ja gedient sozusagen in Anführungsstrichen. Gell? Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist und ob du ein ähnliches Wort finden würdest, aber das spüre ich so und das steht einfach für sich. Und von daher war das jetzt für mich auch einfach schön, dir zuzuhören. Und das hat echt ja, meinen Drang total zurückgenommen, das alles kommentieren zu müssen.
Ich bin längst rot. Mein Gott, so schöne Worte. Ich bin mal gespannt, wie ich das dann, wie sich das für mich anhört, wenn ich dann mal den Podcast höre.
Genau.
Und ja, aber also wie gesagt, das ist, wenn Menschen das machen, was zu ihnen passt, dann ist das ja ein Segen.
Genau.
Und wenn das so eine dichte, hautnahe, zwischenmenschliche Arbeit ist, ja, und wenn Pflegeeltern und Kinder und Berater und ach, was da alle, und Leitung und wer da alles dranhängt, also immer wieder Freude aneinander haben, dann ist das ja genial. Wir haben kaum gesprochen über diese Herausforderungen, aber das ist jetzt vielleicht auch bezeichnend, dass eben Herausforderungen und wirklich unschöne, hässliche Situationen, dass unser Anliegen ja ist, daran nicht zu scheitern,
genau,
sondern die überwinden zu können. Und aus eigener Kraft zu gucken, was kann ich machen, aber auch Hilfe rufen können und getragen werden und sich tragen lassen. Das ist ja ganz genau so. Also ich bin schon so eine Self-Made-Frau, ja, ich mache schon viel selbst. Und ich liebe das aber auch, dass ich weiß, ich bekomme Hilfe und ich kann da anrufen und da und kann den bitten und kann da und ja, das, und da habe ich natürlich auch hier viel gelernt. Also viel gelernt, wie das geht, wie sich helfen lassen geht oder wie man erkennt, welche Hilfe brauche ich denn. Und auch das natürlich weitergeben an Pflegeeltern, an Kinder, an Herkunftssysteme und an mich selbst.
Ich habe ja eine Frage ganz am Anfang weggelassen, mit der würde ich vielleicht schließen, nämlich die Frage, mit welchem Satz würdest du deine Biografie aus heutiger Sicht beginnen?
Ich glaube, das habe ich am Anfang schon mal gesagt. Wo beginnt meine Biografie? Ja, bei der Geburt oder als ich das erste Mal ernsthaft überlegt habe, was ich werden will, was ich werden soll, also wenn es dann ansteht. Oder als ich dann meinen Mann kennengelernt habe und gedacht habe, mit dem geht's. Mhm. Also ich meine, ich habe mir jetzt einen Mann nicht mehr mit der Kinderfrage ausgesucht. Ja, das ist, also da habe ich ja schon auch andere, also das war dann schon auch ein Herzschlag.
Klar.
Ist ja klar. Und vielleicht, keine Ahnung, wenn, wie gesagt, wenn man das systemisch betrachtet, dann beginnt es ja eigentlich schon früher. Ja. Und also wir machen ja da diese, beim Kennenlernen von Bewerberfamilien, gucken wir ja da immer gut, was sind denn deren Hintergründe, wie kommen, wo kommt dieser Wunsch her? Keine Ahnung. Und manchmal habe ich da Antworten drauf, manchmal nicht. Und aber ich bin zufrieden mit, also ich bin glücklich mit dem, was mir passiert ist. Und ich möchte meine Pflegekinder nicht missen und meine, die Enkelkinder, die ich durch die jetzt habe, auch nicht. Und das ist, und wie sie, damit, da ist nicht immer alles gut, ganz und gar nicht, ja. Und die sind nicht immer zufrieden mit mir, die ärgern sich auch über mich. Und ich habe aber wirklich gut gelernt, dass das auch gesund ist, wenn die sich über mich ärgern und wenn ich blöd bin und wenn die mich auf Distanz halten. Und da ist es auch gemütlich in der Distanz, also ich muss da nicht immer mitmischen.
Ja, vielleicht machen wir einfach an der Stelle einen Punkt. Ich muss nicht immer mitmischen. Punkt, genau. Und ich will noch mal einladen, ermutigen, das Gespräch ruhig noch mal zu hören, wenn man es schon einmal gehört hat. Weil, Ulla, ich sag dir herzlichen Dank, weil ich finde, ja, und diese Ermutigung, das noch mal zu hören, hat wirklich für mich damit zu tun, weil ich glaube, dass du ganz viel gesagt hast, was vom Herzen eine Bedeutung hat, was vom Herzen so wichtig ist für diese Arbeit, für diese Aufgabe, für das Leben mit Pflegekindern, egal aus welcher Perspektive. Und ich sage dir herzlichen Dank für deine, ja, für deine Kraft, für dein offenes Herz. Und ja, ich bin froh, dass du noch eine Weile bei uns bist, bis du dann dich gänzlich in Rente verabschiedest. Und ja, herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, ich danke dir auch sehr herzlich und ja, ich wünsche uns allen, die wir damit zu tun haben, alles Gute auch für die Zukunft. Mhm.
Ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.